Diese Geschichte mit Mythos und Aufklärung. Das war typisch für die Rhetorik und das Schreiben der 20er, 30er Jahre, das ist der Weimarer Zeit. Ja, man sprach sehr oft über das Verhältnis zwischen Mythos und Rationalität in der deutschen Szene. Und zwar in verschiedene Richtungen. Zum Beispiel die expressionistische Kritik, ja, expressionistische Kunstkritik und die Künstler selbst haben oft behauptet, sie sozusagen wollen den Mythos, das Mythische wieder erwecken, ja, und wieder im Mythos leben gegen die kalte, unmenschliche Aufklärung, ja, und die kalte, unmenschliche Rationalität des modernen Lebens. Ja. Diese Wiedererweckung des Mythos war so ein Topos. Gerade der Kunst, die dann später als entartete Kunst bezeichnet worden war. Auch Nordau, ich komme gerade aus Jerusalem via Tel Aviv und gestern gelandet und habe bei vorbeifahren im Taxi eine schöne Straße gesehen in Tel Aviv, Max-Nordau-Straße. In Deutschland behält man diese Figur der intakten Kunst, aber eigentlich war es ein führender Theoretiker des Zentrums. Also Nordau, Mythos und dann sicherlich, worauf sich Adorno fast unbewusst bezieht, ist das Buch von Rosenberg, Mythos des 20. Jahrhunderts, ja, also das Standardbuch für die sozusagen Lektüre der angehenden Nazi-Anhänger 30er Jahre, dann irgendwann später verdrängt, ja, und zwar verdrängt, gerade weil diese Figur des Mythischen und des Mythos zu sehr verbunden war mit der expressionistischen Tradition. Also Rosenberg kommt eindeutig genauso. Er gilt es dafür, sozusagen expressionistische Stückeschreiber war und Romanschreiber. Auch die expressionistische Kulturszene. Also diese Figur Mythos ist expressionistisch. Mit der Tendenz ist ins Faschistische zu gehen und ins Nationalistische zu gehen. Und von vielen Autoren damaliger Zeit, die eher rechts standen, eher standen im Verhältnis zu Stefan Georgi Kreis und so, sozusagen intellektuelle Rechte, die hat ständig mit diesem Begriff Mythos operiert. Interessanterweise, die Kritik an Mythos beginnt auch Hitler. Ja, irgendwo im Jahre 36, als er beginnt, einen Kampf gegen seine sozusagen frühere Kameraden mit expressionistischem, romantischem Hintergrund. Alle Vertreter der Steffen-Georgi-Kreis werden sozusagen ins Niemandland geschickt. Auch Heidegger verliert seine Position, Jung verliert seine Position, sogar Karl Schmidt wird irgendwie abgedrängt. Und diese ganze sozusagen alte Garde, ja, die den Begriff Mythos operiert hat, die ist weg. Und Hitler argumentiert mit der neuen Rationalität und neuer Herrschaft und mit der Notwendigkeit durch die Aneignung, Appropriierung der modernen Rationalität konsequent, das Technische zu entwickeln, das dann voranzubringen, moderne Armee aufzubauen und so weiter. Und dafür sind Mythos und germanische Ahnen und so weiter schlechte Ratgeber. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch gesehen haben, die ich mitgestaltet habe, Hitlers Reden zu Kunst. Er lächelt solche Sachen und lacht aus, ja sogar. Dieser Romantiker sagt, da merkt man, dass die Juden recht haben, dass sie über diese Deutschstümmelei lachen. Ja. Das ist sozusagen der einzige Punkt, wo etwas Gutes über die Juden. Das heißt, wir haben eine gewisse historische Wende zum Mythos, vom Mythos zur Rationalität in unserer nationalistischen Bewegung und offizieller Ideologie des Reiches. Und ich glaube, dieser Text von Adorno ist bis zu einem gewissen Grad eine Reflexion dieser Wendung. Ja. Weil in den 20er Jahren oder 30er Jahren war die Sache klar, die für den Mythos waren, waren sozusagen für das deutsche, romantische, antimoderne, für die konservative Revolution, ja, letztendlich war es eine nationalsozialistische Revolution. Und die aufklärerisch waren und so weiter und so fort, die für die Moderne waren, die für die Rationalität waren, die für das Technische waren und so weiter, die waren sozusagen die Progressiven, die Internationalen. Aber die offizielle Wende zur modernen Rationalität als Logik der Herrschaft, ja, die eben eingeleitet wurde mit den kulturpolitischen Reden Hitlers vom Jahre 36, diese Wende hat zumindest Adorno aus seinem Exil gezeigt, die Möglichkeit einer gewissen Verbindung. Und wenn ich jetzt nach dieser Möglichkeit frage, dann, wie Sie zu Recht gesagt haben, zentraler Punkt ist für ihn die Figur der Herrschaft, ja, die Figur der Macht. Und zwar, wenn er zurückschaut auf die Geschichte der Aufklärung, speziell in Deutschland, ja, es beginnt mit Hegel und Linkshegelianer, zum Teil sieht man diese Kritik, aber nicht in dieser Form. In Frankreich, aber spezifisch die deutsche Aufklärung, auch bei Kant gibt es ja diese Figur immer schon, aber vor allem bei hegelianischer Phase, sozusagen der Feind ist der Anthropomorphismus. Das heißt, der Feind ist die Vorstellung, dass der Mensch oder etwas, was ungefähr so ist wie der Mensch, im Zentrum der Welt steht und über das Schicksal der Welt entscheidet. Ja. Also Gott ist immer noch zu anthropomorph, ja. Satan ist immer noch zu anthropomorph. Mit ihnen kann man eben kommunizieren, von Geist zu Geist. Und das zeigt schon, dass sie nicht anders genug sind. Ja. Das sind so wie wir, gewissermaßen. Ja. Das sind ein bisschen wie wir. Und es können Außerirdische sein, es können Dämonen sein, es können... ich weiß nicht was sein, wir haben Hollywood-Filme, ja, es wird Matrix sein und so weiter. Aber sei es Matrix, sei es Dämon, sei es Götter, man kann mit ihnen sprechen, aus der Held von Matrix, ja, kann mit der Matrix sprechen, nicht mit der Matrix selbst, dann mit dem Kreator der Matrix, ja, und so weiter. Das heißt, irgendwie ist Gespräch immer möglich, und wenn das Gespräch immer möglich ist, ist immer möglich auch das Anthropomorphe, ja. Also die Andersartigkeit der Natur, wie wir sind, ja, der Natur, die Differenz, ja, das absolut andere, wie man dann später unter der Einfluss der französischen Philosophie sagen würde, ist einfach nicht da. Ja. Es ist alles irgendwie im vertrauten Kreis und ein bisschen so wie wir auch. Ja. Und wenn man aber die Aufklärung fragt, was für ein System der Weltverwaltung oder des Weltverständnisses die klassische Aufklärung etablieren will, dann ist es plötzlich die Auskunft, dass die Herrschaft der Menschen etabliert. Oder des Menschen, ja, der menschlichen Subjektivität. Also plötzlich sehen wir, dass diese ganze Polemik gegen das Anthropomorphe war ein Betrug. Das endet, dass die Aufklärung ist ein Betrug. Es ist nicht die Aufklärung, es ist die Wahrheit, wie gesagt, sondern ein Betrug. Warum ist es ein Betrug? Weil es wird ständig das Anthropomorphe bekämpft im Namen einer klaren Aussicht auf die Andersartigkeit und Eigengesetzlichkeit der Natur. Am Ende aber stellt sich heraus, dass was die Aufklärung will, ist der radikalste Anthropomorphismus, das überhaupt denkbar ist. Also nicht Götter und nicht Gott und nicht Matrix und nicht das und nicht jenes, sondern wir. Ja, wir Menschen müssen zur absoluten Herrschaft kommen und uns ins Zentrum der Welt versetzen, diese Welt erkennen und beherrschen lernen. Und, das heißt, die Aufklärung tut so, als ob sie gegen das Mythische kämpft. De facto aber, dieser Kampf steht im Dienste eines noch radikalen Mythos, eines Mythos, der sozusagen im Grunde das Mythische vollendet. Ja, und damit der Betrug der Massen vollendet. Und das ist der Nazi-Durchschnitt, ja, für ihn. Das heißt, wir haben eine Macht, die sich als total setzt, die bereit ist, die ganze Errungenschaften und Prozedere der Aufklärung zu integrieren und instrumentalisieren für die absolute Machtherrschaft, das heißt für den absoluten Sieg des Mythischen und des Mythos. Und das ist eben diese Dialektik der Aufklärung. Und wenn jetzt Adorno fragt, warum ist das möglich? Warum ist dieser Umschlag möglich? Dann interessanterweise gibt es darauf bei ihm, und das zeigt, dass er kein Dialektiker ist, im Grunde keine dialektische Antwort. Ja? Eine dialektische Antwort wäre mit Hegel ein Umschlag, ein richtiger Umschlag, dass man zu einer gewissen Grenze kommt oder bis zu einer gewissen Grenze kommt und dann umkehrt. Ja? Das war. Aber Adorno ist im Grunde metaphysisch kein Dialektiker. Und er gibt eine metaphysische und keine dialektische Antwort, auch wenn es Dialekte der Aufklärung ist. Er sagt, von Anfang an war auch der, es war kein Umschlag, von Anfang an war die Dialektik, die Aufklärung ein Mythos, und zwar deswegen, weil die Kritik der Aufklärung als Subjekt dieser Kritik von Anfang an den Menschen positioniert. Sozusagen die Aufklärung sah von Anfang an die ganze Welt als operativer Raum eine kritische Auseinandersetzung, das heißt von Anfang an total. Und sie hat von Anfang an im Zentrum dieser Totalität den Menschen etabliert, als denjenigen, der diese kritische Aktivität mit seinem menschlichen Verstand praktiziert, und zwar unter der Bedingung einer potenziellen totalen Herrschaft, ja, weil wenn ich sage, alles kann vom Verstand erfasst werden, alles kann kritisiert werden, alles kann begriffen werden, alles kann neu definiert werden, und zwar von mir persönlich, dann ist es ein, sozusagen, ist schon ein totaler Herrschaftsanspruch mit intensiviert oder mit ausgesprochen, muss nur realisiert werden. Ja? Und sozusagen die Nazi-Herrschaft ist das ja halt eben Teilos der Aufklärung. Ja? Er sah in Nazi-Deutschen Teilos der Aufklärung. Das ist der Sinn der Sache. Wenn man diese Ansicht in eine gewisse politische und philosophische Konstellation stellt, dann ergibt es schon daraus gewisse Entscheidungen, und ich werde sagen, welche jetzt. Das, was er sagt, ist sehr, sehr nahe, anders ausgedrückt, aber sehr, sehr nahe an Heilige und sehr, sehr nahe an Heilige der gleichen Zeit. Das heißt, dem Heiliger der sogenannte Kehre, nachdem Heiliger seine Positionen verloren hat und sich zurückgezogen hat praktisch aus seinem Hof und konnte im Grunde nur in der Schweiz seine Vorlesungen halten, hat er angefangen darüber zu sprechen, dass der Wille zur Aufklärung und zum Humanismus ist das gleiche, was der Wille zur absoluten Herrschaft und das Totalitäre, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Kommunismus, Kapitalismus und Nationalsozialismus. Das sind alle Formen der postaufklärischen Herrschaftsanspruch über die Welt, über das Weltganze. Dass der Begriff Natur selbst problematisch ist. Weil man sagt, die Natur nimmt man gewissermaßen an, so etwas, was entsteht oder geboren wird, ja, und in diesem Sinne auch kontrolliert. Und stattdessen hat er begonnen, über das Sein zu sprechen, also etwas, was bei seinem Entstehen nicht erfasst werden kann, hat keinen Ursprung und kein Ende, sondern ist das, was sozusagen immer schon da ist und alles, was ist, also die Natur eben, aber auch das Denken selbst, irgendwie ursprünglich begleitet wird. Und man muss das reflektieren als eine kritische Instanz, also ein kritischer Ausgangspunkt, als das absolut andere in Bezug auf die totale Herrschaft der Aufklärung. Also man kann sagen, dass Adorno aus dem New York Exil und Heidegger aus Deutschland damaliger Zeit auf diese Wende in nationalsozialistischer Kulturpolitik fast auf gleiche Weise reagiert haben, von der Grundhaltung her, von der Reaktion her, von der Habitus her, aus dem sie gesprochen haben. Und es ist auch nicht interessant, dass beide, das werde ich noch darüber sprechen, Kunst und Kunstwerk als Ort der Auseinandersetzung in der Wende ausgewählt haben. Also diese Wende wurde eingeleitet mit dem Text von Heidegger über den Ursprung des Kunstwerks und hier auch sozusagen die Reflexion über die Kunst aus einem ganz bestimmten Grund steht im Mittelpunkt. Das hat auch mit der sozialistischen Politik zu tun. Nun, wenn wir aber jetzt zurückkommen zum Marxismus, gehen wir zurück zum Marxismus, dann Marx ist anderer Meinung. Und zwar, Marx denkt nicht, dass im Kapitalismus amerikanischer Prägung die Herrschaft der Subjektivität, also angloamerikanischer Prägung, die Herrschaft der Subjektivität etabliert ist. Er glaubt das nicht, sondern er sagt, dass durch den Markt die Natur wieder auftaucht im Zentrum des politischen Lebens. Und zwar deswegen, weil der Markt unter den Bedingungen des Kapitalismus frei ist. Das heißt, von der lenkenden Subjektivität nicht beherrscht. Er sagt, das Schicksal des Deutschen, das Schicksal des Arbeiters in Liverpool wird entschieden in Kalkutta. Ob die Inder so viel Textilien produzieren, dass der Liverpool, dass es sich noch lohnt, Textilien in Liverpool zu produzieren oder nicht. Ja. Und es gibt keine Möglichkeit für die Arbeiter in Liverpool, dieses Marktgeschehen zu beeinflussen. Weil es ist halt so, dass wir eine Konstellation haben, von der sie nicht einmal wissen, dass es sie gibt. Die Arbeiter in Liverpool wissen nicht, wo Kalkutta liegt. Und sie wissen nicht, also damals war es so. Und sie wissen nicht, was dort passiert und wie dort die Leute leben und was sie eigentlich produzieren. Aber ihr Schicksal, ihr persönliches Schicksal, das Schicksal ihrer Familie, hängt davon ab, was in Kalkutta produziert wird und welche Bezirke. Und er sagt, das ist genauso wie eben halt Tsunami oder Erdbeben oder eine Epidemie. Das sind die Ereignisse, die von irgendwoher kommen. Und wir können sozusagen ihren Ursprung und ihre Gestaltung nicht kontrollieren und wir können sie auch nicht lenken. Ja? Das heißt, der Markt funktioniert unter den Bedingungen des entwickelten Kapitalismus als zweite Natur. Dann fragt er sich, na gut, aber wie ist es mit dem Kapitalisten? Der Kapitalist, der weiß, was Kalkutta ist. Ja? Und er weiß, wo das produziert ist, er hat dieses ganze Mittel, er kennt das alles. Im Unterschied zu Arbeiter überblickt er das alles. Aber bedeutet das, dass er das lenken kann und dass seine Subjektivität irgendetwas wiederum bestimmt? Und man sagt, na absolut nicht. Ja. Es ist absolut nicht der Fall, weil der Kapitalist ist nur besser als Arbeiter, weil er besser sich anpassen kann an bestimmte Marktgeschehnisse, Ereignisse, Verschiebungen und so weiter. Er ist schneller, er ist besser informiert und er hat mehr Geld, er ist flexibel, also er gewinnt ja möglicherweise, wo der Arbeiter verliert. Das bedeutet aber nicht, dass der Kapitalist imstande ist, diese Ereignisse besser anzupassen, sondern diese Ereignisse auch zu lernen. Es ist genauso, wie man sagt, ja gut, alle, die ein bisschen besser verdient haben, hatten keine Probleme mit der Überflutung von was wurde da überflutet in Amerika? Und die Armen wurden überflutet. Aber die Reichen, auch wenn sie viel Geld hatten, konnten nicht diese Hurrikan in eine andere Richtung lenken. Ja? Und so ist das ja, sie konnten sich rechtzeitig retten, aber nicht richtig eingreifen. Und so funktioniert der Markt. Und deswegen sagt Marx, man braucht eine zweite Revolution. Ja, das ist das. Warum soll nach Marx, nach der bürgerlichen Revolution, eine aufklärerische Revolution, noch einer kommen? Im Grunde ist es so, dass die bürgerliche Revolution genügt. Ja? Wenn man meint, die Beherrschung, das Ziel der Aufklärung ist die Beherrschung der Natur, verstanden als eine Summe der naturhaften Ereignisse. Dann reicht die bürgerliche Revolution aus, um eine säkuläre Gesellschaft entstehen zu lassen, die imstande ist, auf einer rationalen Basis mit diesen naturhaften Phänomenen umzugehen. Aber was passiert? Es passiert Folgendes: Inmitten der bürgerlichen Gesellschaft selbst entsteht eine zweite Natur, also der Markt, und diese zweite Natur ist wiederum nicht beherrschbar. Also, wenn man die Natur beherrschen will, muss man die zweite Natur auch wiederum unterjochen. Und das kann man nur machen durch eine zweite Revolution, die ist dann keine bürgerliche mehr, sondern diese zweite. Ja, das ist die Logik der marxistischen Lektüre der Aufklärung. Was Adorno aber hier de facto macht, er positioniert die bürgerliche Gesellschaft als eine immer schon vollkommen durchnationalisierte Gesellschaft, die immer schon vollkommen alles kontrollieren. Und das Wort Markt, Marktverhältnisse, das alles kommt bei ihm überhaupt nicht auf. Nirgendwo. Ja? Bei ihm ist nur Institutionen da und die Natur. Ja, der Markt ist überhaupt nicht etwas, was er reflektiert. Das Gleiche kann man sagen über Heidegger. Das Gleiche kann man sagen über Foucault. Das Gleiche kann man sagen über Lacan und viele andere Kritiker der modernen Rationalität. Sie kritisieren die moderne Rationalität als eine solche, die die bürgerliche, sozusagen das Prinzip des Agierens der bürgerlichen rationalen staatlichen Institutionen ist. Ja, das ist der Gegenstand der Kritik. Aber der Gegenstand der Kritik ist nicht global operierende Märkte, die den Wirkungsbereich dieser Institutionen de facto entziehen und operieren, wie Marx es geschrieben hat, in Modus der zweiten Natur. Sie tauchen nicht einmal auf. Und wenn sie übrigens auftauchen in dieser Schule, sie tauchen erst sehr, sehr spät. Die Märkte tauchen bei Derrida und sehr, sehr spät bei Deleuze eher positiv behandelt, als eine Möglichkeit, eben diese Kontrolle, staatliche Kontrolle, rationale Kontrolle, Machtkontrolle zu entgehen. Sie sind direkt oder indirekt positiv konnotiert. Die Märkte sind positiv konnotiert. Das heißt, wir haben eine Kritik am Kapitalismus und Kritik an die bürgerliche Moderne, die das zentrale Phänomen der bürgerlichen und das zentrale Phänomen der Macht entweder völlig auslässt oder wie. Wenn man aus dieser Position explizit oder implizit, also wenn man aus dieser Position argumentiert oder in dieser Konstellation argumentiert, dann ist es ganz klar, warum Adorno sich mit Adenauer befreundet hat und vor allem Horkheimer wurde sehr schnell zum persönlichen Berater von Adenauer. Und warum in den Zeiten des Kalten Krieges die Frankfurter Schule eindeutig antikommunistisch, antisowjetisch und auf der Seite der Bundesrepublik war, gegen die DDR und so weiter. Weil, wenn man die Dialektik der Aufklärung liest, das ist ein antikommunistischer Text. Das ist ein Text, der gerichtet ist gegen die Utopie einer rationalen Herrschaft über die Natur, das implizit auch rationale Herrschaft über den Markt und über das Marktgeschehen. Also man muss ganz klar sehen, dass in diesem Text wird der Faschismus, wird der Kapitalismus nur dafür kritisiert, dass der Kapitalismus eventuell zu Faschismus führt. Allerdings denkt ihr auch, immer wieder Adorno denkt auch Heidegger eigentlich, dass es tatsächlich der Fall ist. Sie glauben nicht, warum sie über die Märkte nicht sprechen. Nicht interessant ist, dass sie an die Märkte auch nicht glauben. Sie glauben nicht, dass die Märkte etwas wichtig sind. Sie glauben, dass die Märkte ist nur eine Übergangsphase zur Konsolidierung einer totalen Kontrolle und einer faschistischen Diktatur, die die Herrschaft, die sich schon präetabliert hat, durch die Machtverhältnisse endgültig, eindeutig institutionalisiert und kodifiziert. Das heißt, sie glauben nicht, dass der Zustand der liberalen Märkte, also anglosächsisches Modell, überhaupt überlebensfähig ist. Auch der Adorno war zutiefst überzeugt, dass der Faschismus in Amerika kommt und über die Amerika wieder zurück nach Europa. Deswegen seine Kritik der amerikanischen Massenkultur als Vorbereitung der faschistischen Herrschaft in den Vereinigten Staaten und im ganzen Westen. Das heißt, der liberale Kapitalismus war für diese Leute überhaupt keine Option. Sie haben gewählt zwischen Faschismus und Kommunismus und die haben beide gesehen, rein negativ, als Manifestationen der postaufklärischen Präfiguration dieser totalen Machtanspruch haben sie gesehen in der Kunst. Beide. Das heißt, Adorno meint, dass die totale Herrschaft zunächst einmal sich in der Kunstsphäre etabliert und dann sie von der Kunst auf die politische Sphäre übergeht. Das passiert, bei ihm spielt die Massenkultur die gleiche Rolle wie die sogenannte subinstitutionelle Praktiken bei Foucault. Ja, Foucault spricht über die Praktiken der Dressur des Menschen. Ja. Die Praktiken der Dressur, die Menschen dazu bringen, im Grunde untertan zu sein, eines rationalen Staates. Die Praktiken, die aber selbst nicht rational sind, das ist wichtig. Ja, das heißt, Foucault spricht über die Praktiken, die mich zum Subjekt des rationalen Landes machen, als an sich nicht rational. Ja? Ich muss mich trainieren, ich muss mich organisieren und so weiter. Dann werde ich erst rationales Subjekt. Das heißt, die Rationalität ist Effekt gewisser Praktiken, die sozusagen angewendet werden auf den Menschen, damit er trainiert wird, so zu reagieren zu können. Für Adorno ist es die Kultur, es ist die Kunst, die Menschen abrichtet. Ja? Indem ich Romane lese, Filme anschaue, Werbung anschaue und so weiter, erwerbe ich ein Wissen, wie man in einer Gesellschaft operieren soll, damit man in dieser Gesellschaft, so organisierten Gesellschaft, überlebt. Ja? Und effektiv als Individuum handelt. Ja, nach rationalen Gründen. Oder so Glanzjournal und so weiter. Da wird zum Beispiel beschrieben, viele lachen darüber, wie, ich weiß nicht, Familie Grimaldi aus Monte Carlo, was für ein Liebesdrama sie ja, Selbstmord und Ehebrüche und ich weiß nicht was, illegitime Kinder und ich weiß nicht was da alles passiert. Aber es ist nichts anderes als ein Medienroman. Und wenn Sie Leserinnen auf der ganzen Welt, inklusive Somalia und Peru und so weiter, und Sie lesen alle über die Familie Grimaldi das alles lesen, dann lernen Sie, wie Sie mit Ehebrüchen, illegitimen Kindern und all diesen Geschichten umgehen sollen in Ihrer Familie. Ja, es handelt sich um eine riesige soziale Erziehungsveranstaltung, die nur angeblich irrational ist, aber eigentlich ist nichts anderes als eine Analyse des menschlichen Verhaltens in der modernen Gesellschaft an paradigmatischen Beispielen vorgeführt. Ja? Und wenn man sozusagen die Geschichte von Lady Diana und die Geschichte von Familie Grimaldi verfolgt, und alle Kommentare und so weiter, ab und zu gibt es psychologische Analysen des Verhältnisses von Diana zu ihrer Reiterlehrerin, auch mit Einlagen aus Psychoanalyse und so weiter, dann irgendwann erwirbt man ein Wissen, ja, wie man mit analogen Situationen umgeht. Das Gleiche macht die Werbung. Ja. Es geht nicht nur darum, dass man diese Zahnpasta verwendet oder was auch immer, sondern man verwendet diese Zahnpasta in bestimmten Umfällen, in bestimmten Kontext. Man trinkt ja, ich weiß nicht, Sauce Comfort, ja, in eine bestimmte Art Bar und eine andere Art Bar trinkt man was anderes und so weiter, von Tequila zum Beispiel. Das heißt, im Endeffekt, man wird effektiv sozialisiert, analysiert, Man weiß, wie man seine Wünsche formuliert, man weiß, welche Wünsche man überhaupt haben kann. Ja. Man weiß, wie man sie befriedigt oder nicht befriedigt. Man weiß, was man tut, falls sie nicht befriedigt werden. So alles schief geht und so weiter. Man geht zur Therapie oder man wird Berater und, oder eben ertrinkt sich. Oder, ja, also was man tut unter bestimmten Umständen, in bestimmten Lebenslagen. Und hat man diesen Kurs absolviert, in 10 Jahren ist man für das Leben in einer rationalen Organisation moderne so weit abgerichtet, dass man keine Fragen mehr stellt bis zu seinem Tod hier. Sozusagen ist alles völlig klar. Man begegnet überhaupt keine Situation in der Lebenslage, die anders wäre als die, die in Serie schlechte Zeiten, gute Zeiten beschrieben werden. Wenn man ein paar Jahre diese verfolgt, hat man ein komplettes Bild der modernen Gesellschaft in allen ihren Ausprägungen. Und braucht überhaupt keinen nicht mehr nachzudenken. Ja? Hat alle Reaktionen schon abtrainiert. Wenn man aus einer intellektuellen oder einer hochgebildeten oder einer herrschenden Schicht kommt, dann meint Adorno, man braucht ernstere Kunst, aber zum gleichen Ziel. Ist diese Analyse vollkommen richtig, soziologisch gesehen? Die erinnert ein bisschen an Bourdieu, ja, in gewisser Weise, und andere Analysen, auch französische Analysen. Es ist mir nicht ganz klar. Meine Beobachtung aus eigener Erfahrung der herrschenden, nicht herrschenden Klasse im Westen, aber auch im früheren kommunistischen Osten, sagt mir, dass es nicht ganz so ist, ja, gewissermaßen. Weil die wirklich herrschenden Klassen, also wirklich die Oberschicht, das war in der Sowjetunion so und das ist auch hier so, folgt eigentlich der radikalsten und verbreitetsten Muster der Massenkultur. Wenn man sozusagen ins exklusive Disco geht und so weiter, das ist der Rap-Musik und die Leute denken nur über die Massenkultur. Weil das hat mit Geld zu tun. Ja? Das große Geld kann man mit Massenkultur machen. Und deswegen die das große Geld haben, orientieren sich auch an die Vorbilder aus der Elite der Massenkultur. Ja, wenn man verkehrt sich mit, wenn man viel Geld hat, mit Harald Schmidt, ja, und nicht einmal mit Richter, ja, oder einem anderen Künstler. Ja, man will sozusagen Teil einer massenkulturellen Elite sein, die Nachfolgerin der Avantgarde und der erste Kunst, das ist die Bohème. Ja. Das ist so eine gewisse Schicht, der Mittelschicht, die irgendwie driftet von einer Grand zum anderen. Ja. Von einem Vertrag zum anderen, der irgendwo durchkommt. Und das ist sozusagen das große Milieu der Überlebenskünstler. Ich treffe sie ständig auf meinen unterschiedlichen Wegen, auch jetzt wieder auf einer Reise nach Tel Aviv von Jerusalem und zurück. Und das sind meistens Menschen, die gleichzeitig 100 verschiedene Verträge ablaufen haben, die irgendwie vernetzt sind. Aber im Grunde keinen Einfluss haben, kein Geld haben. Und eben halt durch diese Netze irgendwie aufgefangen sind. Ja? Durch dieses Network. Sie kennen sich gut aus in der Kunstszene, sind gut informiert haben eben Zeit, was die Elite, eigentlich Geldelite und Herrschaftselite, niemals hat. Auch die Kinder nicht, auch die Frauen nicht. Also sie sind voll beschäftigt. 24%. Also das ist eigentlich das soziale Milieu, das benutzt eigentlich das Erbe der Hochkultur, wie bestimmte religiösen Milieus einfach das Erbe der Kirche benutzen, ja, heutzutage. Sie leben, sie gehen irgendwo, ich weiß nicht, ob sie diese Erfahrung mal auch gemacht haben, ich habe das ein bisschen beobachtet, also die Leute sozusagen fahren nach Nigeria oder wo für eine Weile zu predigen und dann nach Neuseeland zu medizieren und dann zurück eine Telefon zu leiten, dann gleichzeitig. Also das, ja, das sind diese Netzwerke, die an der Ruinen der verschiedenen sozusagen geistigen Strömungen der Vergangenheit sich etabliert haben und sind das netteste, angenehmste Erscheinung unserer Zeit. Gar keine Frage. Das sind nun die Leute mit dem Slogan zu tun haben. Die sind aber von der realen Herrschaft und vor allem Erfolg nicht einmal meilenweit entfernt, sondern fundamental abgeschnitten. Ja, fundamental abgeschnitten. Sie sind sozusagen Relikte, sie leben sozusagen Relikten, so wie Öl ja von der, ja, so Dinosaurier, oder wie sie alle hießen und diese ganze Wälder und so weiter. Sie sind sozusagen zu Öl verarbeitet durch bestimmte geologische Prozesse und dann laufen die Autos. Das ist sozusagen dieser Humus der gepressten, verarbeitenden Kultur, von denen diese Netzwerke heute leben, gut leben, also gut überleben, würde ich sagen. Aber diese Gestaltungskraft, diese Wille zur Macht, die sowohl Heidegger wie auch Adorno dem Kunstwillen unterstellt, immer noch, ja, in 20er, 30er Jahren. Dieser Kunstwillen als Wille zur totalen Gestaltung, die sozusagen übergreift auch das Politische, das ist das Phänomen der 20er, 30er Jahre. Ich glaube nicht, dass dieser Wille existiert und war schon dann eher als ein Traum, ja, oder ein romantischer Traum, nicht als eine Möglichkeit, die man real sozusagen in Betracht zieht, wie etwa Leute wie Trotzki und Mussolini in der Zeit, als diese Texte geschrieben wurden und die sozusagen dieser Traum, dieser Aktivismus, ja, repräsentiert haben. Auf der anderen Seite, niemand weiß, ja, das ist die letzte Bemerkung als Kommentar, niemand weiß, ob nicht mit der Zeit auf einer anderen Ebene diese Figur sozusagen der Institutionalisierung der globalen Märkte tat als Sedimentierung und Zementierung sozusagen natürlichen Herrscherstrukturen, die sich dort herausgebildet haben, was man als Faschismus also das ist nicht unbedingt Rassismus und so weiter, aber als soziale Komponente, dass diese Möglichkeit ist offen. Ja. Wir können uns relativ vielleicht vorstellen, dass es regulative Mechanismen in globalen, also mit der Zeit, ja, regulative Mechanismen im globalen Warenverkehr und Menschenverkehr auf der Basis einer Überwachung und Militärherrschaft und auch immer etablieren. Mechanismen, die nicht revolutionär sein werden. Ja, das heißt, die sich historisch gewachsene Herrschafts- und hierarchische Verhältnisse oder über Natur aufgewachsene nicht in Frage stellen oder Prozesse in Frage stellen. Gleichzeitig aber so etwas wie eine Rationalität, Planung, Systematik, Kontrolle und so weiter in das Marktgeschehen einführen. Ja, das wäre so ein Soft-Fascism mit sozialem Gesicht. Diese Möglichkeit ist nicht auszuschließen, die ist sogar eine der plausiblen Möglichkeiten. Und Adorno gefällt diese Vision nicht, ja? Weil ihm gefällt nicht die Homogenisierung und die totale Unterwerfung unter einer bestimmten gesellschaftlichen Tabletenlogik, die damit einhergeht. Aber gut, ja. Das ist auch Question of Taste after all. Gut, wir machen jetzt eine Pause, denke ich.